Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dieses Jahr gehe ich mit Verbrechen von nebenan auf Ohrenzeugentour und wir sehen uns endlich wieder live auf der Bühne. Und es ist so krass, wie sehr ihr euch auf diese Termine freut. Innerhalb der ersten Woche waren fast alle Shows nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, für die Termine, für die es aktuell noch Tickets gibt, wie zum Beispiel für Berlin oder Wien, werden die Karten auch langsam knapp. Und weil das fürs Erste meine einzigen Live-Termine bleiben werden, solltet ihr für die freien Städte nicht mehr allzu lange warten, so als kleiner Tipp. Obwohl die Shows erst im Herbst starten, sieht es nämlich danach aus, als ob die ganze Tour ausverkauft sein wird und es freut mich natürlich mega, dass ihr mich so unterstützt, euch Karten kauft, den Abend frei haltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Danke, danke, danke. Die letzten Tickets für meine Ohrenzeugentour bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan und hallo Dr. Alexander Stevens.
Ja, das Hallo kann ich nur genauso herzlich zurückgeben. Schön, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Ich muss vielleicht kurz mal ein bisschen was zum Hintergrund dieser Aufnahme enthüllen, wenn ich darf. Ich glaube, die erste Folge, wo du bei mir zu Gast warst, da warst du in Bangkok, glaube ich. Das war auch schon so unter seltsamen Umständen aufgenommen. Und jetzt befindest du dich gerade in einer Tiefgarage in Wien.
Ja, absolut richtig zusammengefasst. Du siehst, immer wenn wir beide aufeinandertreffen, sind es auch so ein bisschen dubiose Locations, ohne Bangkok jetzt zu nahe treten zu wollen, auch ohne Wien zu nahe zu treten. Aber ich dachte mir, ich begebe mich einfach in eine so Art kriminelles Milieu.
Also so, weiß ich nicht. Das war auch so mein Gedanke, dass da jetzt irgendwie gleich Geldumschläge ihren Besitzer wechseln. Also das ist so meine Vorstellung von das, was so in Tiefgaragen passiert. Aber wir wollen das jetzt nicht weiter ausführen. Schweigepflicht und so an der Stelle. Aber ich wollte es nur mal kurz bemerkt haben. Das ist jetzt bei dir scheinbar mittlerweile Usus, dass ich dich irgendwo an seltsamen Orten treffe.
Oder es liegt an dir. Gucken wir mal.
Das kann eventuell auch sein. Für die Leute, die sich jetzt vielleicht wundern, wer ist dieser Mann, der da in Tiefgaragen rumsitzt? Du bist Strafverteidiger, Autor und Podcast-Kollege. Warst schon zweimal bei mir bei Verbrechen von nebenan zu Gast. Und heute zum dritten Mal, das hat einen bestimmten Grund. Wir sprechen nämlich über einen Fall aus meiner Heimat, aus Bielefeld. Da scheint es auf den ersten Blick ganz eindeutig, auf den zweiten dann vielleicht doch nicht. Und genau deshalb wollte ich diese Folge mit dir machen. Wir kommen gleich noch dazu. Du hast nämlich auch zu einem Beteiligten vor allem eine persönliche Beziehung. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe. Inhaltswarnung: In der heutigen Folge geht es um den Mord an einer Frau. Solltet ihr damit Schwierigkeiten haben, könnt ihr die Folge natürlich überspringen. Einige Namen habe ich geändert. Alex, bist du bereit?
Was würdest du denn jetzt sagen, wenn ich Nein sagen würde?
Dann wäre es eine sehr kurze Folge und ich würde wahrscheinlich nach Wien fliegen und dich da aus der Tiefgarage ziehen und sagen, so, jetzt reicht's, ihr Freundchen.
Nein, selbstverständlich bin ich bereit und ich freue mich sehr auf die Folge mit dir.
Sehr gut, dann starten wir jetzt direkt in den Fall. Der 15. September 2016 beginnt als sonniger und trockener Morgen im Spätsommer. Hier am südöstlichen Rand von Bielefeld, im Eisterfeldweg in Senne, ist die 41-jährige Tanja um kurz nach sechs bereits wach. Wie jeden Morgen verabschiedet sie sich auch an diesem Donnerstag von ihrem Freund Sven, der sich auf den Weg zur Arbeit macht. Erst seit kurzem sind die beiden offiziell ein Paar und verbringen die meiste Zeit zusammen in ihrem großen Haus am Stadtrand, umgeben von kleinen Wäldchen und Feldern. Als Sven zur Arbeit gefahren ist, weckt die 41-jährige Tanja ihre beiden Söhne. Seit der Trennung von ihrem ersten Mann Georgios lebt sie in der oberen Wohnung des großen Hauses mit ihren Kindern und ihrem neuen Partner. Unten wohnt ihre Mutter Renate. Sie ist froh, in dieser Zeit während der Scheidung auf dem abgelegenen Grundstück nicht allein zu sein. Vor wenigen Monaten hat ihr Gartenhaus gebrannt. Es war Brandstiftung. Seitdem hat Tanja ein Sicherheitssystem installiert. Der Zaun um das Grundstück steht nachts unter Strom. Als ihre Kinder um kurz nach 7:30 das Haus verlassen haben, macht Tanja sich für die Arbeit fertig. Seit 2 Monaten hat sie eine Teilzeitstelle im circa 30 Minuten entfernten Herford. Auch wenn ihr Ex-Mann sehr wohlhabend ist, will sie jetzt auf eigenen Füßen stehen und finanziell unabhängig sein. Und so verabschiedet sie sich pünktlich um 7:45 von ihrer Mutter Renate und steigt in ihren silbernen Volvo, der vor dem Haus steht. Sie rollt die gepflasterte Einfahrt hinunter, während sich das automatische Tor langsam öffnet. Tanja fährt aus dem Tor heraus und biegt nach links auf den Eisterfeldweg ab, der an dieser Stelle nur ein knapp 3 Meter breiter, geschotterter Feldweg ist. Sie kommt nur ein paar Meter weit, da durchbricht ein lauter Knall die morgendliche Ruhe. Ein Mann mit einer schwarzen Sturmhaube steht seitlich vor ihrem Auto. Tanja blickt jetzt direkt in den Lauf eines Gewehrs. Sofort legt sie den Rückwärtsgang ein und will flüchten, aber sie kommt vom Weg ab und kracht mit voller Wucht rückwärts durch den Metallzaun ihres Grundstücks. Der Volvo prallt gegen einen Baum, die schwarze Gestalt kommt näher. Tanja legt den Vorwärtsgang ein und gibt Gas. Doch sie verliert die Kontrolle über den Volvo und rast in die Büsche des Seitenstreifens auf der Straße. Der Motor läuft, aber der Wagen hat sich festgefahren. Der maskierte Räuber kommt auf sie zu und bleibt direkt neben ihr am Fenster stehen. Dann fallen 2 weitere Schüsse.
Also wenn man das so hört, war mein erster Gedanke organisierte Kriminalität. Das klingt so nach einem Mordauftrag im Rockermilieu.
Weil es so präzise ausgeführt ist, ne?
Ja, und auch von der ganzen Ausführungshandlung. Also man kennt das ja gerade auch bei dir in NRW, bei den mafiösen Strukturen in den 80er, 90er Jahren, dass Leute aus vorbeifahrenden Autos geschossen haben, durch Glasscheiben von irgendwelchen Pizzerien hindurch. Mhm. Das hatte ja auch, ein gewisses System, dass man auch gleich wusste, aha, das ist der und der Organisation zuzuordnen. Hat man ja doch eher selten, im familiären oder im Beziehungsbereich.
Das heißt, es geht also gar nicht mal nur um das Töten der Person, sondern es geht auch ein bisschen darum, ein Signal zu setzen. So könnte man das jetzt auch interpretieren.
Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Schnelligkeit des Ganzen, also eigentlich schon fast die Präzision, die dahinter steckt, an ein fahrendes Fahrzeug heranzutreten, durch die Scheibe hindurchzuschießen, tödliche Schüsse abzugeben und dann wieder ungesehen zu verschwinden. Also das hat ja auch, lässt zumindest Rückschlüsse zu.
Da werden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Wir schauen uns jetzt erstmal weiter an, was an diesem Tag noch so passiert. Am selben Morgen verlässt der 53-jährige Georgios Birou sein Einzimmer-Apartment in Bad Oeynhausen. Der Unternehmer mit den kurzen dunklen Haaren steigt in seinen schwarzen Mercedes und macht sich auf den Weg zu einem Kunden. Er hat es eilig, denn danach ist er mit seiner neuen Lebensgefährtin in Herford zum Frühstück verabredet. Georgios ist wie immer gut gekleidet, er trägt ein hellblaues Hemd und seine kurzen dunklen Haare sind glatt zurückgekämmt. Sein Auftreten ist dem gebürtigen Griechen wichtig. Als Gründer und Inhaber eines gut laufenden Kunststoffunternehmens hat sich der 53-Jährige über die Jahre einen guten Ruf in der Gegend aufgebaut. Als er wenige Minuten später auf die Bundesstraße in Richtung Herford fahren will, bemerkt er, dass er das Musterteil, welches er dem Kunden mitbringen will, vergessen hat. Kurzerhand dreht er um und fährt zum Sitz seiner Firma in die Tonstraße in Bad Oeynhausen, wo er kurz nach 9 ankommt. Er ahnt nicht, dass er bereits beobachtet wird. In der Firma geht Georgios ein und aus und seit seiner Scheidung ist er auch offiziell hier gemeldet. Für den 53-Jährigen ist seine Arbeit die Konstante in seinem Leben. Einmal im Büro macht er noch ein paar Anrufe und beantwortet Mails, bevor er seine Fahrt fortsetzt. Als er gegen 9:20 in Bielefeld an einer Kreuzung halten muss, wird der Befehl zum Zugriff gegeben. Plötzlich stellen sich dem Geschäftsmann 10 Einsatzwagen in den Weg. Mehrere schwer bewaffnete SEK-Beamte der Polizei stürmen auf Georgios schwarzen Mercedes zu, zerren ihn aus dem Auto und drücken ihn auf den Boden. Mehrere Waffen sind auf ihn gerichtet. Innerhalb weniger Minuten wird er festgenommen. Noch weiß der 53-Jährige nicht, dass hier sein Leben, wie er es bisher kannte, endet. Kurz darauf kommt Georgios auf einem Bielefelder Polizeirevier in Gewahrsam. Laut seiner Aussage spricht dort stundenlang niemand mit ihm. Er erfährt erst am Nachmittag, was man ihm vorwirft. Seine Ex-Frau Tanja wurde ermordet und er soll der Täter sein. In einem Interview erinnert sich Georgios später so an diesen Moment. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Ich weiß nur noch, dass ich dachte, das kann nicht sein. Und das sind wahrscheinlich normalerweise die Momente, wo man als Anwalt dann von dem Klienten angerufen wird und gesagt wird, hallo, ich sitze hier gerade auf dem Revier. Bitte kommen Sie ganz schnell.
Ja, also muss nicht unbedingt sein, dass es gar so schnell geht. Das hängt natürlich immer so ein bisschen von dem Einsatzgeschehen ab. Hier haben wir ja einen SEK-Einsatz, also den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos. Und die Jungs gehen ja auch nicht sonderlich zimperlich mit ihrem Klientel um. Und von einem solchen Einsatz muss man sich, ob jetzt berechtigterweise oder nicht, tatsächlich erholen. Also das ist übrigens auch ein probates Mittel der Polizei, Leute dazu zu bringen, ihr Schweigen zu brechen, weil sie angesichts dieser Reaktion der Polizei überhaupt nicht in der Lage sind, nüchtern zu entscheiden und unter dem Eindruck eines solchen SEK-Einsatzes sich auch oftmals zu, ich sage jetzt mal, eher unbewussten Aussagen hinreißen lassen, ist meines Erachtens auch der Grund, warum Hausdurchsuchungen und Festnahmen ganz häufig in aller Herrgottsfrühe erfolgen. Die Polizei sagt immer ganz gerne, ja, weil man da die Leute dann auch sicher antrifft. Wir Strafverteidiger sagen, ja, weil man die Leute dann auch völlig benebelt und schlaftrunken antrifft und die dann sich ihrer Rechte im ersten Moment auch gar nicht bewusst sind.
Das ist ein ganz interessanter Einsatz, weil zum einen, wir wissen ja, der Mord ist ja an diesem Morgen erst passiert. Also es geht wahnsinnig schnell und ich finde diese Idee, die du jetzt gerade in den Raum geworfen hast, auch sehr interessant, weil ich mich gefragt habe, okay, die fahren ganz schön großes Besteck auf. Also es ist ja nicht so, dass jeder Mordverdächtige direkt von einem SEK festgenommen wird.
Absolut. Wenngleich, ohne zu viel zu verraten, ich habe natürlich da schon eine gewisse dunkle Vorahnung, die der Polizei vor allem durch die Kriminalstatistik auch vorgegeben wird. Denn immer dann, wenn man hört, dass eine Frau, eine Ehefrau, eine Partnerin ums Leben gekommen ist, hat man natürlich als allererstes die Person in Verdacht, die einem da am nächsten steht. Und wenn dann auch noch Waffengewalt eine Rolle gespielt hat, dann geht man natürlich auf Nummer sicher.
Ja, man muss auch sagen, das ist ja nicht nur ein Gefühl, was die Ermittler da leitet, sondern das wird ja durch die Statistiken auch bestätigt. Also wenn eine Frau getötet wird, ist es eben oft der Ex-Partner oder noch amtierende Partner, der dahinter steckt. Das muss man ja einfach mal festhalten an der Stelle.
Ja, in 3 von 4 Fällen. Also die Statistik spricht da klar gegen die Männer und gegen den eigenen Ehepartner. Also immer Obacht, auf wen man sich einlässt.
Ja, wir können vielleicht noch mal ein bisschen zurückspringen, weil wir wissen ja jetzt, Georgios ist festgenommen worden und wir können ja mal ein bisschen gucken, was so alles gegen ihn vorliegt an der Stelle. Also warum die da so schnell ja zum Handeln gekommen sind, die Ermittler. Wir gehen einige Stunden zurück. An diesem Morgen geht nämlich um 7.47 Uhr ein Notruf bei der Rettungswache in Bielefeld ein. Renate, Tanjas Mutter, hat im Haus die Schüsse gehört und ist nach draußen gelaufen. Direkt hinter dem Tor zur Hofeinfahrt sieht sie den silbernen Volvo ihrer Tochter auf dem Seitenstreifen des Eisterfeldweges stehen. Als Renate das Auto erreicht, kann sie erst gar nicht glauben, was dort passiert ist. Tanjas Volvo stand in einer Staubwolke, da war ein Loch in der Scheibe. Ich habe Tanja angefasst und geweint, so wird es die 73-Jährige später vor Gericht beschreiben. Wenig später treffen die Rettungskräfte ein, doch die können nur noch den Tod von Tanja feststellen. Schon kurz darauf wimmelt es auf dem großen Grundstück am Rande des Stadtteils Senne von Beamten der Kriminalpolizei. Die Spurensicherung beginnt sofort mit der Untersuchung des Tatorts, die schnell ein eindeutiges Bild ergibt. Tanjas silberner Volvo mit dem zertrümmerten Fenster auf der Fahrerseite steht nur wenige Meter vom Zaun entfernt, durch den Tanja bei ihrem letzten Fluchtversuch gekracht ist. Etwa 8 Meter vom Fahrzeug entfernt an der Grundstückseinfahrt finden die Beamten dann die erste Schrotpatronenhülse. Eine weitere liegt links hinter dem Fahrzeug. Laut den Ermittlungen haben die Schrotkugeln, mit denen Tanja erschossen wurde, einen Durchmesser von 8,6 Millimetern und sind in Deutschland so gar nicht zugelassen. In anderen Ländern dagegen sind diese Kugeln durchaus üblich, zum Beispiel in Griechenland, dem Heimatland von Tanjas Ex Georgios, der als begeisterter Jäger bekannt ist. Außerdem finden die Ermittler auch die schwarze Sturmhaube von Tanjas Mörder direkt am Wegesrand vor dem Grundstück. Nur ein paar Meter weiter auf einem Waldweg entdecken sie außerdem ein Langwaffenfutteral der griechischen Marke Zag Hellas, in dem vermutlich die Tatwaffe transportiert wurde. An beiden Gegenständen werden DNA-Spuren sichergestellt. Ein Abgleich wird später ergeben, dass die Spuren von Georgios Spirou stammen. Zwar wird auch andere DNA gefunden, doch dominierend ist an allen Spuren das Genmaterial von Tanjas Ex. Noch am selben Abend gegen 19 Uhr, da sitzt Georgios Spirou bereits in Polizeigewahrsam, wird der Tatort nochmal mit einem speziellen Suchhund untersucht. Der bestellte Hundeführer hat einen Bloodhound dabei. Das ist eine Rasse, die besonders zum Mantrailing eingesetzt wird, also zum Finden von Menschen und ihren Spuren. Dem speziell für solche Einsätze ausgebildeten Hund wird die Innenseite der Hose vorgehalten, die Georgios wenige Stunden vorher bei seiner Festnahme getragen hat. Schnell nimmt der Bloodhound eine Spur auf und läuft in Zickzackbewegung durch das naheliegende Waldstück in Richtung Kraxer Straße. Er verfolgt die Spur über die Straße durch ein weiteres Waldstück, bis er die Witterung schließlich hinter einer Lichtung verliert. Die Spur scheint erst wenige Stunden alt zu sein. Daraufhin lässt die Polizei den Hund ein zweites Mal suchen, dieses Mal mit der gefundenen Sturmhaube als Geruchsprobe. Wieder nimmt der Hund die Spur auf und verfolgt einen ähnlichen Weg wie beim ersten Mal. Nur einen Tag später, am Freitag, den 16. September 2016, wird Georgios Spirou dem Haftrichter vorgeführt. Er beteuert seine Unschuld. Ja, es gibt jetzt doch einiges, was an Spuren vorliegt. Wie würdest du die Lage einschätzen als Strafverteidiger?
Also immer dann, wenn man von den sogenannten Mantrailer-Hunden oder Mantrailing-Hunden hört, dann wird man als Strafverteidiger sehr hellhörig. Denn mittlerweile wird diese Art der Ermittlungen und vor allem deren Ermittlungsergebnisse in der Wissenschaft sehr kritisch hinterfragt. Die, ich sage jetzt mal, Validität ist nicht sonderlich belastbar. Sprich, also das, was da rauskommt bei dem Einsatz solcher Mantrailing-Hunde, ist, ja, gelinde gesagt, mit großer Vorsicht zu bewerten. Also das ist etwas, da kann man auch als Strafverteidiger gut einhaken. Anders sieht es natürlich immer dann aus, wenn du sogenannte DNA-Beweise hast, wenngleich ich an der Stelle nochmal ganz klar sagen muss, es gibt keine DNA-Beweise, denn DNA können allenfalls Indizien sein. Denn aus einem DNA-Fund ergibt sich nicht unmittelbar die Schuld eines Täters. Daran unterscheidet sich ja auch letztlich die Begrifflichkeit Beweis und Indiz. Heißt, nur weil ich einen Fingerabdruck oder eben eine DNA-Spur irgendwo finde, heißt es ja noch lange nicht, dass ich deshalb auch der Täter sein muss. Ein ganz einfaches Beispiel, das ich immer mal wieder bemühe, wenn mein Fingerabdruck jetzt zum Beispiel an der Kasse, an der Geldkassette gefunden wird, heißt es nicht, dass ich die auch mitgenommen haben muss. Vielleicht habe ich die ja in einem anderen Zusammenhang schon mal angefasst. Ja? Also das ist, glaube ich, relativ leicht zu verstehen. Andererseits ist natürlich für die Ermittler, aber auch für mich als Strafverteidiger auch essentiell zu wissen, mit wem man es da bei Georgios so zu tun hat. Ne? Also was ist er denn für ein Typ? Gibt es ein Motiv? Gibt es eine problematische Legende? Also ganz speziell hier auch die Frage der Beziehung zwischen ihm und seiner Frau, aber auch seinen Bezug zu Waffen. Und da würde mich natürlich Frage an dich interessieren, was deine Recherchen diesbezüglich ergeben haben.
Da kann ich dir gerne gleich was zu erzählen. Ich fand das ganz interessant, was du aufgebracht hast mit der Beweis- oder Indizienlast am Tatort. Jetzt so auf den ersten Blick, wenn das jetzt dein Mandant gewesen wäre, sieht schon mal nicht ganz gut aus auf den ersten Blick. Das könnte man, glaube ich, zusammenfassend schon sagen, oder?
Das kann man so sagen, denn auch wenn ein Indiz kein Beweis ist, kann auch das reine Indiz natürlich zur Überführung eines Täters führen. Vor allem dann, wenn die sehr stark belastbar sind. Und klar sind DNA-Spuren, wenn man sie findet, erstmal dahingehend ein großes Problem, weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese DNA-Spur von jemand anderem stammt, gegen Null geht. Das wissen wir, das sind horrende Zahlen, eins zu was weiß ich, wie viel Billionen. Die Frage ist dann vielmehr, wie könnte diese DNA-Spur auch anderweitig zum Beispiel an einen solchen Tatort gekommen sein? Aber erstmal, gebe ich dir völlig recht, hast du da ein Problem.
Ja. Okay, wir sprechen jetzt mal ein bisschen über Georgios Spirou. Man könnte auf den ersten Blick denken, dass sein Leben so eine einzige Erfolgsgeschichte ist. Georgios wird am 8. August 1963 als zweites von drei Kindern in Nikanora im Nordwesten Griechenlands geboren. Der kleine Junge und seine beiden Schwestern wachsen behütet auf einem Bauernhof bei den Großeltern auf. Es ist eine idyllische Kindheit und es fehlt der Familie an nichts. Georgios Eltern sind zu dieser Zeit bereits häufig in Deutschland, denn als Gastarbeiter können sie in den 70er Jahren dort gutes Geld verdienen. Auch das ist ja eigentlich so eine typische Geschichte, dass oft die Eltern erst vorgegangen sind oder der Mann erst vorgegangen sind und die Kinder erst noch im Heimatland geblieben sind, erst später nachgekommen sind. Georgios ist ein kluges Kind und hat in der Schule eigentlich keine Probleme. Mit 17 Jahren absolviert er erfolgreich sein Abitur und schreibt sich an der Uni der 100.000 Einwohnerstadt Ioannia ein, um Medizin zu studieren. Kurze Zeit später wechselt er den Studiengang zu Elektrotechnik. Doch das theoretische Studium reicht dem ehrgeizigen jungen Mann nicht aus. Im Jahr 1980 wandert Georgios schließlich nach Deutschland aus, um seine Karriere voranzubringen. Er lässt sich in Minden in Nordrhein-Westfalen nieder. Hier beginnt er eine Ausbildung zum Elektrotechniker, die er 1984 erfolgreich beendet. Zwei Jahre später macht er seinen Abschluss als Elektroingenieur. Während dieser Zeit lernt Georgios auch seine erste Frau kennen. Die beiden heiraten 1985, als Georgios gerade 22 Jahre alt ist. Schon bald bekommt das Paar zwei Söhne. Das Familienleben scheint perfekt und auch Georgios Karriere nimmt langsam Fahrt auf. Zwar findet der Elektroingenieur in seinem Beruf keine Anstellung, dafür bekommt er aber einen Job als Produktionsmitarbeiter in einer Kunststofffabrik. Dort zeigt sich sein unternehmerisches Talent und Georgios steigt zum Produktionsleiter des Unternehmens auf. Im Jahr 1996, also mit Anfang 30, wagt er dann den Schritt in die Selbstständigkeit. Zusammen mit seiner damaligen Ehefrau gründet er seine eigene Firma in Bad Oeynhausen, benannt nach seiner Frau. Das Geschäft mit der Herstellung von Kunststoffteilen läuft gut und ermöglicht Familie Spirou einen gehobenen Lebensstil. Georgios Spirou zeigt, was er hat. Er fährt Mercedes und Maserati, später besitzt er sogar ein eigenes Flugzeug. Doch irgendwann scheitert die Ehe mit seiner ersten Frau. Georgios und sie schaffen es trotzdem, sich zu einigen und er führt das gemeinsam gegründete Unternehmen alleine weiter. 1999 werden die beiden geschieden. Bereits zwei Jahre vorher hat der damals 34-jährige Georgios auf einer Messe die 12 Jahre jüngere Tanja kennengelernt, die seine zweite Ehefrau werden wird und, wie wir jetzt wissen, später auch das Mordopfer.
Und an der Stelle wird's für die Ermittlungen wieder interessant. Stichwort Motiv. Mhm. Wie hat sich die Beziehung zu Tanja entwickelt? Wie standen sie zueinander? Gab's dann im weiteren Verlauf vielleicht irgendwelche Probleme? Was konntest du denn dazu herausfinden?
Ja, es ist gar nicht so leicht, etwas über Tanjas Leben vor ihrer Ehe mit Georgios rauszufinden. Tanja wird am 27. Juli 1975 geboren. Wenn man ein wenig über sie recherchiert, findet man die Spuren einer sehr sportlichen Frau. Tanja walkt regelmäßig und ist 2012 sogar die schnellste bei einem 21-Kilometer-Walking-Wettbewerb. Im Gerichtsurteil wird später stehen, dass Tanja ein impulsives Wesen hat, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Am 15. September 1997, also auf den Tag genau 19 Jahre vor ihrer Ermordung, ändert sich Tanjas Leben für immer. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 22 und arbeitet für eine Bielefelder Kunststofffirma, für die sie an dem Tag auf einer Messe tätig ist. Dort lernt sie den 12 Jahre älteren verheirateten Georgios Spirou kennen, der mit seinem Unternehmen ebenfalls auf der Messe vertreten ist. Vier Jahre später, Georgios ist zu diesem Zeitpunkt seit einiger Zeit von seiner ersten Frau geschieden, treffen Tanja und er sich auf derselben Messe wieder. Im Januar 2002 werden die beiden ein Paar. Doch von Anfang an ist die Beziehung der beiden ein einziges Auf und Ab. Und das war wahrscheinlich so etwas, was du meintest, was wichtig ist für den Verteidiger oder für die Anklage. Die beiden streiten sich zum Beispiel an Weihnachten 2003 so sehr über Tanjas Weihnachtsgeschenk, eine Armbanduhr, dass Georgios sich von Tanja trennen will. Doch kurze Zeit später wird Tanja schwanger und die beiden versöhnen sich wieder. 2004 kommt der erste gemeinsame Sohn der beiden zur Welt. 2 Jahre später folgt der zweite. Die beiden Kinder tragen den Nachnamen Spirou, obwohl ihre Eltern zu diesem Zeitpunkt noch nicht verheiratet sind. Die Familie bezieht eine Wohnung im Eisterfeldweg in Bielefeld. Das Haus gehört Tanja und ihrer Mutter Renate, die in der Wohnung unten lebt. Sie unterstützt ihre Tochter mit den Kindern, wenn Georgios wieder einen seiner vielen Termine hat. Denn der Geschäftsmann ist nicht nur beruflich, sondern auch in seiner Freizeit viel unterwegs. Georgios hat das Segelfliegen für sich entdeckt und macht seinen Pilotenschein. Er besitzt bald sogar sein eigenes Flugzeug, eine Piper Malibu. Mit seinem Sportflugzeug fliegt der Unternehmer unter anderem auch nach Griechenland, um dort seinem anderen Hobby, der Jagd, nachzugehen. Georgios hat es geschafft. Neben seinen luxuriösen Autos, seinem Sportflugzeug und teuren Uhren besitzt er auch ein eigenes Haus in seiner alten Heimat Griechenland. Inzwischen arbeitet Tanja als Büroangestellte in Georgios Firma. Doch nach einigen ruhigeren Jahren gehen die Streitigkeiten der beiden wieder los. Oft geht es um Kleinigkeiten, wie um die Marke eines Firmenwagens. 2009 macht die gesamte Familie, inklusive Tanjas Mutter Renate, Urlaub in Georgios Haus in seinem Heimatdorf in Griechenland. Wegen einer Cola, so werden es nachher Zeugen berichten, geraten Tanja und ihr Freund in einen heftigen Streit, wie sich Renate später erinnert. Er warf uns alle aus seinem Haus und verbot den übrigen Dorfbewohnern, uns zu helfen. Zum Glück hat dann doch noch eine Familie aus dem Dorf Mitleid und lässt Tanja ihren jüngsten Sohn und ihre Mutter bei sich schlafen. Am nächsten Tag reisen sie dann ab, während Georgios und sein älterer Sohn in Griechenland bleiben. Kurz darauf verklagt er Tanja und verlangt von ihr, Schmuck und Einrichtungsgegenstände aus ihrer gemeinsamen Wohnung herauszugeben. Sie zeigt ihn ebenfalls an, unter anderem, weil er sie geschlagen haben und in ihr Haus eingedrungen sein soll. Georgios wiederum verklagt Tanja wegen Datenvernichtung in seiner Firma und falscher Verdächtigung. All diese Verfahren werden jedoch eingestellt. Also man kann sagen, es gibt ein Hin und Her mit gegenseitigen Anzeigen und Beschuldigungen. Das könnte ich mir vorstellen, kennst du aus deiner Arbeit als Anwalt auch.
Ja, typisches Problem, kann man sagen, gerade im Zusammenhang mit Beziehungsstreitigkeiten. Übrigens, weißt du, wie die meisten Steuerstraftaten entdeckt werden?
Wahrscheinlich durch Ehefrauen oder Ehemänner, die nach der Trennung sagen, übrigens, der macht da Schweinkram, oder? Also Rache.
Genau. Und dass gerade im Rahmen von Beziehungsstreitigkeiten es dann zu gegenseitigen Anzeigen kommt, die dann darin resultieren, dass die entsprechenden Strafanträge zurückgenommen werden, bringt Ermittler natürlich auf die Palme. Denn was viele nicht wissen, du kannst eine Strafanzeige grundsätzlich nicht zurücknehmen. Denn in Deutschland gilt das sogenannte Legalitätsprinzip. Heißt, wenn die Strafverfolgungsbehörden von einer Straftat erfahren, müssen sie ermitteln. Egal, ob jetzt eine entsprechende Anzeige vorliegt oder nicht. Es gibt da nur ganz wenige Ausnahmen von diesem Grundsatz. Aber was viele eben auch nicht wissen, wenn ich ein sogenanntes Zeugnisverweigerungsrecht habe, was ich immer dann habe, wenn ich zum Beispiel Ehepartner bin, dann kann, wenn ich mich später auf dieses Zeugnisverweigerungsrecht berufe, die Aussage nicht mehr verwertet werden. Bedeutet, den Strafverfolgungsbehörden bleibt meist kein einziges Beweismittel mehr übrig, um diese Straftat zu verfolgen, und sie müssen dann völlig frustriert die Strafanzeige einstellen. Und dieses Problem hat man vor allem bei häuslicher Gewalt. Also ich habe das schon so oft erlebt, dass nach entsprechenden gewaltvollen Auseinandersetzungen entweder der Ehemann dann wieder den Gang nach Canossa antritt und hoch und heilig verspricht, dass es nie wieder vorkommen würde. Es war ein Einzelfall, und dann seine Partnerin bekniet, doch zumindest den Strafantrag zurückzunehmen und keine Aussage mehr zu machen, von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch zu machen, nur um dann Wochen oder Monate später sich wieder bei der Polizei einzufinden, weil es halt dann wieder mal nicht geklappt hat und er sich nicht an seine Versprechen gehalten hat. Also du kannst dir vorstellen, der Frust ist da relativ groß bei den Strafverfolgungsbehörden. Und um diesem Problem einen Riegel vorzuschieben, hat der Bundesgerichtshof vor Jahrzehnten entschieden, dass immer dann, wenn eine Vernehmung durch einen Richter durchgeführt wurde, dieses Verwertungsverbot nicht mehr gilt, wenn ich mich auf mein Zeugnisverweigerungsrecht berufe. Heißt, immer dann, wenn es schon um Stichwort häusliche Gewalt geht oder um, ich sage jetzt mal, strafrechtlich relevante Auseinandersetzungen zwischen Partnern in Beziehungen und so weiter, ist die Polizei bemüht, die Vernehmungen nicht selbst durchzuführen, sondern durch einen Ermittlungsrichter. Dann kann nämlich selbst dann, wenn der Partner, die Partnerin sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht beruft, diese Vernehmung verwertet werden, indem man dann den entsprechenden Richter vernimmt, der die Vernehmung durchgeführt hat und so quasi die Aussage einführt.
Okay, ja, ich habe schon erlebt, dass in Verfahren Polizeibeamte dann ausgesagt haben, die eine Vernehmung durchgeführt haben, ne? Wenn jetzt genau. Mit den Zeugen selber nicht mehr gesprochen werden konnte aus irgendwelchen Gründen. Das ist interessant. Siehst du, deswegen nehme ich gerne Folgen mit dir auf. Ich lerne jedes Mal selber was Neues. Wobei man sagen muss, das Zeugnisverweigerungsrecht geht in dem Fall noch nicht, denn die beiden sind noch nicht verheiratet. Sie sind ja nur zusammen und Eltern von zwei Söhnen. Aber man muss sagen, es bleibt nicht nur bei diesen lauten Streitereien und gegenseitigen Anzeigen. In einer Nacht im Juni 2009 wartet Georgios gegen Mitternacht am Carport des Hauses im Eisterfeldweg auf Tanja. Er ist schwarz gekleidet, trägt Handschuhe und hat Kabelbinder dabei. Er fängt die damals 34-Jährige ab und verlangt von ihr, mit ihm wegzufahren, um sich auszusprechen. Tanjas Mutter, die ja im selben Haus wohnt, bemerkt den ungebetenen Besuch in ihrer Einfahrt. Als sie Georgios droht, die Polizei zu rufen, antwortet der, wenn Renate das täte, dann würde sie ihre Tochter als Gulasch zurückbekommen. Und Gulasch ist ein Zitat. Tanja steigt nach dieser Drohung zu ihrem Freund ins Auto und verschwindet in die Nacht. Sie fahren zu einem nur wenige Minuten entfernten Parkplatz in Bielefeld-Windelsbleiche. Renate, die sich natürlich Sorgen um ihre Tochter macht, ruft Tanja immer wieder auf ihrem Handy an, doch die beruhigt ihre Mutter und versichert ihr, dass alles in Ordnung sei. Wenig später kehrt Tanja unbeschadet zurück. Was bei dieser Aussprache genau passiert, lässt sich nicht mehr genau rekonstruieren, aber bald danach kommt sich das Paar wieder näher. Im Januar 2011 macht Georgios seiner Tanja an der Bielefelder Sparrenburg, dem Ort, an dem sie ihr erstes Date hatten, nach 9 Jahren Beziehung einen Heiratsantrag. Zur standesamtlichen Trauung kommt Georgios mit einem Hubschrauber. Zur kirchlichen Trauung ein Jahr später in Bad Driburg reitet er auf einem Pferd ein in einer cremefarbenen Pilotenuniform. Das sagt ja auch schon einiges.
Ja gut, wer sich's leisten kann, ist natürlich ein Statement. Bei mir würde es sowohl am Hubschrauber als auch am Pferd scheitern.
Und ich weiß auch nicht, ob die Cremefarben so gut steht, Alex, ehrlich gesagt.
Ich glaube auch. Wobei Pilotenuniform ist schon auch ein Hingucker.
Das ist gut. Das ist ein Hingucker. Also finde ich, Pilotenuniform finde ich auch super. Aber ich weiß nicht, so Pferd und Hubschrauber ist alles. Also wir arbeiten natürlich beide noch an Pferd und Hubschrauber, aber ob wir die dann auch für solche Events nutzen, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das passt so ins Bild, ne? Der Georgios, der will einfach zeigen, was er hat. Oder macht es auch einfach gern. 2 Jahre jedenfalls scheint die Ehe zwischen Tanja, die den Namen ihres Mannes angenommen hat, und Georgios harmonisch. Dann fangen die Streitigkeiten wieder von vorn an, wieder wegen Kleinigkeiten. Tanja soll eifersüchtig auf eine Bekannte des Paares gewesen sein, deren Kinder mit ihren zusammen zur Schule gehen. Offenbar nicht ganz ohne Grund, denn genau diese Bekannte war vorher schon mal kurz mit Georgios zusammen. Außerdem soll es Tanja gestört haben, dass die Firma ihres Mannes immer noch den Namen seiner ersten Ehefrau trägt. Bei einem Treffen bei Freunden zum Fußballgucken im Jahr 2014 geraten Tanja und Georgios so heftig in Streit, dass sie ihn vor allen anderen als das größte Arschloch, das ich kenne, bezeichnet. Er bespuckt sie daraufhin. Danach ist die Beziehung der beiden endgültig kaputt. Sie schlafen nicht mehr in einem Zimmer und bis Ende des Jahres zieht Georgios erneut aus dem gemeinsamen Wohnhaus aus. Kurze Zeit später hat der Geschäftsmann eine neue Freundin, genau die Bekannte, auf die Tanja vorher so eifersüchtig war. Also war Tanja offenbar nicht ganz ohne Grund eifersüchtig. Georgios lebt in einem Einzimmer-Apartment im 40 Kilometer entfernten Bad Oeynhausen. Doch trotzdem will er, zumindest nach außen, weiter den Schein einer glücklichen Familie wahren. Gegenüber Kunden und Geschäftspartnern soll Tanja weiter seine glückliche Ehefrau spielen. Die beiden fahren sogar weiterhin zusammen in den Urlaub. Nur enge Freunde und die Familie dürfen wissen, dass Tanja und Georgios längst getrennt sind. Dabei haben die beiden längst Anwälte damit beauftragt, eine Scheidungsvereinbarung aufzusetzen. Tanja lässt sich anfangs auf das Schauspiel ein, obwohl auch sie seit Dezember 2015 mit Sven einen neuen Freund hat und auch nicht mehr in der Firma ihres Ex arbeitet, lässt sie ihren Beziehungsstatus auf Facebook unverändert. Das wird gleich noch eine Rolle spielen. Also du siehst, der Fall ist schon ein bisschen her, da war noch Facebook-Beziehungsstatus ein ganz großes Ding. Währenddessen läuft die Beziehung zwischen Tanja und ihrem neuen Freund Sven gut. Er verbringt sogar die Weihnachtsfeiertage mit ihr und ihren Söhnen und ist von nun an häufig bei der Familie. Ihm erzählt Tanja auch, dass sie Angst vor ihrem noch Ehemann Georgios hat. Dann passieren wieder seltsame Dinge. Schon im September 2015, also kurz nach der Trennung, brennt plötzlich Tanjas Auto. Ein Dreivierteljahr später dann die Technik ihres Swimmingpools. Beide Male ist es Brandstiftung und beide Male vermutet Tanja ihren Ex als Täter. Nach dem zweiten Brand erstattet die mittlerweile 41-Jährige Anzeige. Das Verfahren wird jedoch aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. Immerhin war es Georgios selbst, der den Pool finanzierte und bauen ließ. Tanjas Sorge entwickelt sich zu einer ständigen Angst. Kaum noch geht sie allein aus dem Haus. Zu Terminen an der Schule muss Sven sie begleiten. Außerdem bittet sie ihren neuen Partner jeden Abend um einen Kontrollgang, um das weitläufige Grundstück am Haus zu machen. Besonders wichtig ist ihr dabei, dass das Tor zur Einfahrt fest verschlossen ist. Im August 2016, zu dem Zeitpunkt laufen die Scheidungsverhandlungen bereits seit mehr als einem Jahr, entscheidet sich Tanja auch öffentlich zu ihrem neuen Freund zu stehen. Sie ändert ihren Beziehungsstatus auf Facebook zu »In einer Beziehung mit Sven«. Und damit können auch Kunden und Lieferanten der Firma ihres Mannes sehen, dass ihre Ehe mit Georgios am Ende ist. Es wirkt beinahe so, als hat Tanja vor ihrem Tod im September 2016 eine Vorahnung. Es ist auffällig ruhig, sagt sie 4 Wochen vor der Tat zu Sven. Und bei anderer Gelegenheit soll sie über ihren Ex Georgios gesagt haben, er wird mir etwas antun. Hat sie damit Recht behalten? Die Ermittler und die Staatsanwaltschaft sind sich sicher, ja.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass die Ermittler und die Staatsanwaltschaft da hellhörig werden. Mhm. Denn nicht nur sind in gut der Hälfte der Fälle aller Tötungsdelikte statistisch gesehen die eigenen Partner die Täter. Im weit überwiegenden Teil der Fälle finden diese Tötungsdelikte auch am Ende von Beziehungen statt. Mhm. Nicht selten aus Motiven wie Eifersucht, hatten wir jetzt auch gerade schon gehört, dass das hier wohl auch eine Rolle gespielt haben könnte. Rache, Hass, aber auch Habgier. Ich sag nur Firmenvermögen, auch privates Vermögen im Rahmen der Scheidungsauseinandersetzung.
Und Trennung muss auch nicht unbedingt heißen, ne, der Tag der Trennung oder danach passiert der Mord. Das kann auch noch Monate und Jahre später passieren, wenn zum Beispiel ein neuer Partner ins Spiel kommen. Ne? Das ist ja auch so etwas, was man immer wieder in so Fällen hört.
Auch das, sag mal, was sagt denn Georgios zu den Vorwürfen? Hm. Sagt er denn überhaupt irgendwas?
Nee, also er streitet alles ab. In den 8 Monaten, die er in U-Haft sitzt und auch in dem Prozess gegen ihn, der am 17. Mai 2017 vor dem Landgericht Bielefeld beginnt. Aus seiner Sicht ist dieses Verfahren seine Chance, endlich seine Unschuld zu beweisen. Doch dann passiert etwas, das Georgios bis heute an der deutschen Justiz zweifeln lässt. Was ich jetzt wiedergebe, stammt allerdings nur aus seinen Erzählungen und es lässt sich nicht verifizieren, also ist dementsprechend halt mit Vorsicht zu genießen. An diesem Tag wartet Georgios Büro vor Verhandlungsbeginn in einem Haftraum. Plötzlich geht die Tür auf und der vorsitzende Richter steht vor ihm. Der Jurist begrüßt Georgios freundlich und sagt zu ihm, dass er ihn gerne besser kennenlernen möchte, bevor das Verfahren offiziell beginnt. Er fragt den Geschäftsmann, ob er ihm nicht etwas erzählen wolle. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk erinnert sich Georgios Büro folgendermaßen. Ich sagte, ich kann Ihnen nur erzählen, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich bin unschuldig. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf mich und meine Familie. Als Büro auch auf Nachfrage weiter seine Unschuld beteuert, sagt der Richter, dann könne er nichts zu ihm tun und geht. Dann war mir schon klar, das war's. So wird Georgios Büro das beschreiben. Vielleicht mal ganz kurz, Alex, klingt das für dich wie eine Geschichte, die sich vor einem Verfahrensbeginn abgespielt haben kann? Ist das üblich, dass vorsitzende Richter mal vorher beim Angeklagten vorbeischauen?
Nein, also völlig unüblich. Aber ich muss dir auch sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt und es gibt nichts, was ich nicht auch schon gesehen und mitbekommen hätte, von dem man sich gesagt hätte, das kann einfach nicht sein. Also ich würde jetzt sowas nicht ausschließen wollen. Nichtsdestotrotz ist es kein, ich sage jetzt mal, strafprozessual konformes Vorgehen, zumal man sich hier dann auch fragen muss, ob hier nicht unter Umgehung des Anwaltes hier versucht wird, jemanden, einen in dem Fall Angeschuldigten, zu einem Geständnis zu überreden. Schon allein ob der, ich sag jetzt mal, der richterlichen Hoheit, die da einem entgegenwirkt. Ja, also dass man da vielleicht sich auch dann so intimidiert sieht, eingeschüchtert und sich dann vorschnell zu einer Aussage hinziehen lassen würde. Also da würde ich sagen, das ist schon hochproblematisch, wenn so das wirklich so stattgefunden hat. Ja.
Aber jetzt mal ganz kurz juristisch gefragt, wäre denn jetzt, wenn der Georgios es zugegeben hätte, nur im Beisein des Richters, wäre das überhaupt verwertbar gewesen?
Es wäre wohl tatsächlich verwertbar gewesen, allerdings tut sich da auch der Richter keinen Gefallen, weil er ja dann selbst sich zum Zeugen macht und du damit wieder neue strafprozessuale Probleme aufmachst, denn du kannst nicht gleichzeitig Zeuge und Richter sein. Also ein sehr ungewöhnliches Vorgehen.
Wir können auf jeden Fall festhalten, dass Georgios ab diesem Moment fest davon überzeugt ist, dass das Urteil gegen ihn längst gefallen ist. Er äußert sich deshalb kaum im Gerichtssaal, schaut eigentlich die ganze Zeit nach unten auf den Tisch vor sich. Laut Anklage hat sich die Tat folgendermaßen abgespielt. Kurz vor dem Mord im August 2016 treffen sich Georgios und Tanja an der Sparrenburg in Bielefeld für eine Aussprache. Ihre Scheidungsverhandlungen kommen nicht voran. Es gibt unter anderem Streit um das Sorgerecht der beiden gemeinsamen Söhne. Doch auch der Ort, an dem die beiden ihr erstes Date hatten, hilft ihnen nicht, den Streit zu klären. Das Noch-Ehepaar geht ohne Lösung auseinander. Am 28. August 2016 bekommt Georgios dann eine WhatsApp von einem Kumpel. George, was ist passiert? Hab jetzt erst mitbekommen, dass du nicht mehr mit Tanja zusammen bist. Shit, sie hat ihren Status bei Facebook verändert. Krass. Das ist laut Staatsanwaltschaft der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Am frühen Morgen des 15. September 2016 fährt Georgios Spirou dann also von seinem Apartment in Bad Oeynhausen mit dem Auto die circa 30 Minuten bis zum Haus seiner Ex in Bielefeld. Dort lässt er den Wagen an einer Kreuzung 300 Meter vor dem Grundstück entfernt stehen und läuft zu Fuß durch einen kleinen Wald in Richtung des Hauses. Er hat eine Schrotflinte Kaliber 12 dabei und einige Patronen der Marke Baschieri und Pellagri eingesteckt und wartet. Als Tanjas silberner Volvo schließlich gegen 19:45 aus der Ausfahrt fährt, kommt Georgios maskiert aus seinem Versteck und gibt einen Warnschuss ab, der Tanja erschrecken soll. In ihrer Panik setzt die 41-Jährige den Wagen erst zurück, kracht durch den Zaun, knallt an einen Baum und legt dann den Vorwärtsgang ein. Dabei verliert Tanja die Kontrolle über den Wagen und fährt sich vor ihrem Grundstück an der Böschung fest. Also die Böschung geht so ein bisschen den Hügel hoch an der Stelle. Jetzt geht der maskierte Georgios langsam auf den Volvo zu und bleibt vor der Fahrertür stehen. Er schießt zweimal durch das geschlossene Fenster. Der erste Schuss durchbricht die Fensterscheibe und ein Glassplitter trifft Tanja im Unterkiefer. Der zweite Schuss trifft sie direkt ins Herz. Tanja ist sofort tot. Danach flüchtet Georgios durch das Waldstück zurück zu seinem Wagen. Dabei verliert er die Sturmhaube, das Waffenfutteral, in dem er die Schrotflinte transportiert hat, und auch die Patronenhülsen bleiben zurück.
Kurze Zwischenfrage, Philipp, die sich vermutlich auch die Zuhörer stellen. Georgios war doch am Morgen des Mordes in seiner Firma. Ich kann mir also gut vorstellen, dass das für den Prozess eine entscheidende Rolle spielt. Kommt es zeitlich denn überhaupt hin?
Das ist eben die ganz große Frage. Tanja wird ziemlich genau um 7.45 Uhr in Bielefeld ermordet. Also die Zeit wissen wir deswegen so genau, weil ihre Mutter Renate das gehört hat und dann rausrennt. Georgios kommt an diesem Morgen um 9 Uhr bei seiner Firma in Bad Oeynhausen an. Also wenn du dir die Strecke zwischen den beiden Orten anschaust, die möglichen Fahrtrouten, das sind fast 50 Kilometer. Bei freier Strecke brauchst du so 35 bis 40 Minuten über die Autobahn. Aber das Ganze passiert ja morgens zur Hauptverkehrszeit, also zur Rush Hour, wenn die ganzen Berufspendler unterwegs sind. Wenn sich die Tat also so abgespielt hat, wie die Anklage sagt, hätte Georgios nach dem Mord an Tanja höchstens 45 Minuten gehabt, um durch den Wald zurück zu seinem Auto zu rennen und die etwa 50 Kilometer durch den Berufsverkehr zu seiner Firma zu fahren. Das wäre sehr, sehr knapp, aber es wäre möglich.
Was würdest du denn sagen, sind die, ich nenne es jetzt mal, Big Points der Anklage? Also was spricht denn laut Staatsanwaltschaft dafür, dass Georgios der Mörder von Tanja ist?
Ich glaube, am deutlichsten ist da das Motiv. Darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, dass eben bei solchen Morden oft ja die Beziehung oder Ex-Beziehung eine Rolle spielt. Sowohl Tanjas Mutter als auch ihr neuer Freund sagen vor Gericht aus, dass Tanja Angst vor Georgios hatte. So erklärt zum Beispiel Sven über das Verhältnis zwischen Tanja und ihrem Ex, sie wollte nur ihre Ruhe, aber er suchte immer wieder Streit. Absprachen hielt er mit Absicht nicht ein, er drohte auch ihr etwas anzutun. Wenn wir also davon ausgehen, dass Tanja und Georgios Streit um ihre Scheidungsvereinbarung und um das Sorgerecht für ihre beiden Söhne hatten und Georgios außerdem sauer war, dass durch Tanjas Profiländerung bei Facebook jetzt auch seine Geschäftspartner von der Trennung wissen, wäre das aus meiner Sicht durchaus ein starkes Motiv. Interessant finde ich auch das Detail, das Tanjas Mutter Renate vor Gericht erzählt hat. Meine Tochter und Georgios haben sich auf einer Messe in Bad Salzuflen kennengelernt, an einem 15. September. Später hat er ihr an der Sparrenburg einen Heiratsantrag gemacht, auch an einem 15. September. Und dann wurde sie am 15. September erschossen. Könnte man jetzt auch sagen, sehr viel Zufall. Oder man könnte halt sagen, dass das ein Hinweis ist. Dazu kommen eben die Tatortspuren, die hatte ich ja ganz am Anfang schon genannt. Die Schrotkugeln und auch das Futteral stammen aus Griechenland, dem Heimatland von Georgios, in dem er regelmäßig mit einer Schrotflinte jagen geht. Vor Gericht gibt Georgios Spyrou zu, dass er genau so ein Futteral schon 2014 als Weihnachtsgeschenk für seinen Sohn aus Griechenland mitgenommen hat. Also genauso eins, wie da am Tatort gefunden wurde. Auch die Sturmhaube, die am Tatort gefunden wurde, gleicht denen, die Georgios beim Kartfahren mit seinen Söhnen benutzt hat. Sowohl an der Sturmhaube als auch an den Patronenhülsen und sogar an dem Futteral, die am Tatort gefunden wurden, wird die DNA von Georgios Spyrou sichergestellt. Also wir haben Dinge, die aus seinem Besitz stammen könnten und die dann noch seine DNA tragen. Wie schätzt du das ein?
Das ist natürlich schon ein großes Problem. Zumal du, ich hatte es ja eingangs erwähnt, an den DNA-Spuren selbst ja nicht mäkeln kannst. Also dass du dich dahingehend einlässt und sagst, ja, die müssen von jemand anderem stammen. Damit wirst du nicht durchdringen, denn dazu ist die Wissenschaft viel zu akkurat. Das Einzige, wo du dich natürlich fragen musst, ist, Stichwort Indiz, kann es auch irgendwie, warum auch immer, anderweitig zu diesen DNA-Spuren gekommen sein. Also sei es, ich spinne jetzt einfach mal rum, jemand hat diese Spuren dort bewusst platziert, um jemanden reinzureiten. Sei es, weil man davor aus irgendwelchen Gründen schon mal in Kontakt gekommen ist mit diesen sichergestellten Gegenständen. Um vielleicht auch da mal ein ganz einfaches Beispiel zu geben. Wenn ich dir die Hand gebe, allein dadurch hast du schon DNA-Spuren von mir an deiner Hand. Das heißt, wenn du dann mit deiner Hand ein Lenkrad anfasst oder eine Autotür, können so Übertragungsspuren meiner DNA an diese Gegenstände kommen. Also das sind dann Möglichkeiten, die dann vielleicht die ein oder andere Spur erklärbar machen. Aber wenn wir jetzt mal das Ganze ganz nüchtern erstmal betrachten, nur anhand der Fakten, die wir bisher kennen, ist das natürlich schon ein sehr starker Case für die Staatsanwaltschaft. Vielleicht noch eine andere Frage, die sich mir da aufdrängt. Georgios ist ja sicherlich psychiatrisch begutachtet worden. Was sagt denn der Gutachter zu ihm?
Das fand ich auch ganz interessant. Der stellt bei dem Unternehmer eine akzentuierte Persönlichkeit mit zwanghaften und narzisstischen Eigenschaften fest. Also jetzt keine Persönlichkeitsstörung, die zu einer Schuldeinschränkung führen könnte, aber durchaus das, was man ja einen schwierigen Charakter nennt, der sehr schnell gekränkt ist und dann eben auch zu Überreaktionen neigt. Und so muss man sagen, du hast es gerade schon angedeutet, sieht es denkbar schlecht aus für Georgios Spyrou, als dann am 19. Mai 2017 das Urteil fällt. Lebenslange Haft wegen Mordes aus Heimtücke. Das ist, glaube ich, klar, warum Heimtücke, weil Tanja ja komplett arglos war, als sie da morgens zur Arbeit gefahren ist. Aber nicht aus niederen Beweggründen. Vielleicht ganz kurz, weil es so ungewöhnlich ist, dass das Gericht begründet, warum ein Mordmerkmal nicht in Frage kommt. Kannst du das kurz erklären, Alex?
Ja, das Gericht muss sich natürlich auch mit den Dingen, die für den Angeklagten sprechen, auseinandersetzen. Insbesondere auch mit Blick auf die Möglichkeit der Staatsanwaltschaft in Revision zu gehen. Denn die Staatsanwaltschaft könnte sich ja auch sagen, Mensch, ein Mordmerkmal allein reicht uns nicht. Hier liegt noch ein weiteres Mordmerkmal vor. Und das ist jetzt auch nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen, dass man auch hier über sogenannte niedere Beweggründe sprechen könnte. Gleichwohl, und das weißt du ja aus vorangegangenen Podcasts, die wir schon gemacht haben, ich kein großer Fan dieses sogenannten Mordmerkmals bin, denn es ist einfach viel zu unbestimmt. Was bitteschön sollen denn niedere Beweggründe sein? Definiert wird es dadurch, dass man sagt, ja, das, was also auf sittlich tiefster Stufe steht, also so anstößig ist, dass also selbst ein normaler Mörder davor zurückschrecken würde. Und da muss man sich dann doch fragen, ja, was genau soll das sein? Du wirst da vielleicht andere Vorstellungen haben als ich. Und man muss auch an der Stelle sagen, es ist keine Erfindung unseres aktuellen Gesetzgebers, sondern geht auf die Zeit der Nationalsozialisten zurück, die dieses Mordmerkmal erfunden haben, um so, ich sage jetzt mal, unliebsame Systemkritiker vor allem im wahrsten Sinne des Wortes mundtot machen zu können.
Ja, weil du alles reininterpretieren kannst, was dir gerade passt, mehr oder weniger, ne?
Genau. Und nichtsdestotrotz steht es im Gesetz, deswegen musst du dich als Gericht damit auseinandersetzen und es hat auch eine ganz praktische Relevanz. Man könnte sich ja auf den Standpunkt stellen, ja, jetzt haben wir ja schon ein Mordmerkmal, nämlich das der Heimtücke. Warum müssen wir uns da überhaupt noch mit einem weiteren Mordmerkmal auseinandersetzen? Naja, ganz einfach, weil das insbesondere für die Frage der sogenannten besonderen Schwere der Schuld noch eine Rolle spielt. Denn das Gericht kann ja zusätzlich zur Verurteilung wegen Mordes auch noch die besondere Schuldschwere feststellen, was dann in der Praxis dazu führt, dass man eben nicht wie sonst nach 15 Jahren auf Bewährung grundsätzlich wieder freikommen kann, wenn man die lebenslange Freiheitsstrafe verhängt bekommt, sondern wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, diese Möglichkeit eigentlich so gut wie ausgeräumt ist. Statistisch gesehen kommt man nämlich dann erst so nach 23 bis 25 Jahren frei. Und ein Grund neben anderen, die besondere Schwere der Schuld festzustellen, ist zum Beispiel, wenn gleich mehrere Mordmerkmale erfüllt sind, weil sich damit diese Tat ja als noch gravierender darstellt. Ja.
Ist in dem Fall nicht passiert. Also ich denke mal, Heimtücke sollte klar sein. Tanja hat ja nicht damit gerechnet. Sie war arg und wehrlos, wie ihr Juristen sagt, als sie aus dem Grundstück da rausgekommen ist. Und eben, ja, die niederen Beweggründe nicht in dem Fall, weil das ist ja, das Gericht ist von einer anderen Motivation, glaube ich, ausgegangen. Ne? Also man könnte jetzt sagen, niederer Beweggrund wäre schlimmer Hass auf die Ex-Frau. Wäre das schon ein niederer Beweggrund? Vielleicht, ne?
Ja, man kann es nicht so pauschal sagen, weil es eben so unbestimmt ist. Bei Eifersucht tut man sich mittlerweile relativ leicht, weil man sagt, naja, Eifersucht kann einfach kein Grund sein, ein Leben auszulöschen. Ja. Aber hier soll ja das tragende Motiv das Wohl der Kinder gewesen sein, beziehungsweise, dass sich die Kinder immer weiter von Georgios entfremden würden, zumal ja jetzt auch ein neuer Mann eine doch tragende Rolle im Leben der Kinder spielt. Und man dann gesagt hat, naja, da kann man es ja noch irgendwie nachvollziehen, dass jemand dann sich in einer quasi ausweglosen Lage sieht und dann zu solch, ja, schlimmen und drastischen Mitteln greift. Aber es ist jetzt nicht so gravierend wie jemand, der nur weil dir deine Nase nicht gefällt, dich tötet.
Ja, dazu passt auch ein bisschen, was der Vorsitzende bei der Urteilsbegründung gesagt hat, nämlich sie erschossen sie, weil ihnen klar war, dass sie sie verloren hatten und ihre Interessen nicht durchsetzen konnten. Und Georgios Spyrou, so steht es zumindest in den damaligen Medienberichten, soll den Vorsitzenden Richter bei dieser Begründung hasserfüllt mit den Augen fixiert haben. Die Verteidiger des Unternehmers legen natürlich Revision gegen das Urteil ein, doch die wird abgelehnt. Und so sitzt Georgios Spyrou seitdem in Haft in der JVA Bielefeld-Brackwede. Aber die Geschichte ist an dieser Stelle noch nicht vorbei, denn Georgios Spyrou, der nach wie vor seine Unschuld beteuert, bekommt prominente Unterstützung. Der bekannte Hamburger Strafverteidiger Gerhard Strate wird auf seinen Fall aufmerksam. Dr. Strate kennt ihr vielleicht schon aus meiner Folge 36 über den Fall Weimar. Das ist ja einer seiner berühmtesten Fälle. Strate gilt in Deutschland eigentlich als der Experte für Wiederaufnahmeverfahren. Und Alex, das ist auch ein Grund, warum ich dich für diese Folge als Gast eingeladen habe. Du kennst Gerhard Strate ziemlich gut. Wie würdest du ihn beschreiben?
Also sicherlich, und das wirklich ungeachtet der Freundschaft, die mich mit ihm verbindet, als einen der renommiertesten Strafjuristen. Er ist der einzige Strafverteidiger in Deutschland, der gleich 3 Wiederaufnahmeverfahren in Schwurgerichtsverfahren gewonnen hat. Das mag jetzt für den juristischen Laien erstmal wenig klingen, wie nur 3. Aber ich kann dir versichern, in dem Leben der meisten Strafverteidiger schafft man es noch nicht mal auf ein Wiederaufnahmeverfahren, das man erfolgreich führt, weil die Chance letztlich gegen 0 tendiert. Der Staat, wir werden sicherlich noch ein bisschen über das Wiederaufnahmeverfahren sprechen, möchte einfach nicht, dass ein rechtskräftig abgeschlossenes Urteil wieder aufgenommen wird. Denn das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass es hier zu einem Fehlurteil gekommen ist. Und die deutsche Strafjustiz, die ist unfehlbar, zumindest im Auge der Justiz und des Gesetzgebers. Und Strate ist jemand, der sich da wirklich reinbeißt mit sehr, sehr viel Zeit und Fleiß, vor allem auch mit sehr viel Wissenschaft. Engagement, denn das brauchst du. Denn diese Wiederaufnahmeverfahren, die werden anders als im Gerichtssaal nicht mit Rhetorik und materiellem Strafrecht geführt, sondern in erster Linie mit sehr viel wissenschaftlicher Spitzfindigkeit. Anders kann man es gar nicht sagen.
Ja, und man muss auch festhalten, dass ein Wiederaufnahmeverfahren für Georgios Büro eigentlich die einzige Chance ist, jetzt noch aus dem Gefängnis rauszukommen, weil ja die Revision verworfen wurde. Seit 40 Jahren arbeitet Gerhard Strate als Anwalt und als er Georgios Büro das erste Mal trifft, ist er von dessen Unschuld überzeugt. Er machte mir nicht den Eindruck eines Täters, erzählt Strate in einem Interview, sondern er machte mir den Eindruck eines sehr nachdenklichen Menschen, der verbittert ist über das Unrecht, was ihm widerfahren ist, der auch nach meiner Auffassung gute Gründe hat, das Urteil, das gegen ihn ausgesprochen wurde, als Fehlurteil zu begreifen. Die Chancen auf ein neues Verfahren stehen allerdings alles andere als gut. Auch das habe ich ja schon mal in einigen der vorherigen Folgen erwähnt. Alex, du hast es gerade auch schon so kurz angedeutet. Was braucht man, damit in Deutschland ein Verfahren wieder aufgenommen wird?
Also in der Theorie liest es sich relativ einfach. Also da gibt es mehrere Wiederaufnahmegründe. Einer der Gründe wäre zum Beispiel, wenn eine falsche Urkunde vorgelegt worden wäre. Also einfaches Beispiel, ich kann belegen, dass ich Anwalt bin durch meine Anwaltsurkunde. Wenn die allerdings gefälscht wäre und sich das im Nachhinein rausstellt und das aus welchen Gründen auch immer zu einer Verurteilung eines Unschuldigen geführt hätte, kann man das anhand dieser Urkunde bzw. der Fälschung dann belegen. Ähnlich verhält es sich zum Beispiel auch mit Zeugen und Sachverständigen, allerdings nur, wenn die bewusst falsch aussagen. Also auf gut Deutsch, wenn sie dich vorsätzlich in die Scheiße reiten wollen und sich das dann im Nachhinein herausstellt. Ja, da merkt man aber auch schon in der Praxis schon wieder gar nicht mehr so einfach, denn das müsstest du ja auch irgendwie belegen und beweisen. Ja. Und es gibt kaum einen Zeugen oder Sachverständigen, der sich dann im Nachhinein hinstellen wird und sagen wird, ja, das war alles nur Mumpitz, was ich da vor Gericht ausgesagt habe.
Und es war bewusst erzählter Mumpitz.
Richtig,
das ist ja auch noch was anderes. Ja.
Und dann neben eklatanten Verstößen gegen Menschenrechte gibt es noch einen, nämlich den häufigsten Wiederaufnahmegrund, wenn neue Tatsachen oder Beweise vorliegen. Allerdings müssen die vorliegen nach dem Urteil oder es darf für das Urteil selbst keine Rolle gespielt haben bzw. vom Gericht gar nicht erst gewertet worden sein. Und damit merkst du auch schon, wie eingeschränkt eigentlich dieser Punkt ist, dieser Wiederaufnahmegrund. Denn faktisch wirst du nur gehört, wenn sich im Nachhinein wirklich neue Beweise ergeben, sei es, dass eine Videoaufnahme auftaucht, die das Ganze belegen würde oder der häufigste Fall, sich in der Wissenschaft etwas gravierend ändert.
Ja. Okay, also es würde jetzt nicht reichen, wenn ich sagen würde, da war ein Beweis, den habt ihr damals gesehen, aber den habt ihr nicht richtig interpretiert, weil es müsste etwas sein, was in dem vorherigen Verfahren noch keine Rolle gespielt hat.
Ganz richtig.
Ah, okay. Die Chancen für so eine erfolgreiche Wiederaufnahme sind nicht ganz riesig. Ich meine, irgendwas von 3% mal gelesen zu haben.
Ja, hört man immer wieder. Faktisch würde ich von irgendwas zwischen 0 und 1% ausgehen. Gleichwohl man diese Zahl dann auch wieder relativieren muss. Denn es kommt natürlich auch entscheidend darauf an, wer diese Wiederaufnahme letztlich stellt, dieses Gesuch schreibt. Denn wenn das die Verurteilten selbst tun, was auch sehr häufig vorkommt, weil sie sich vielleicht einen Anwalt nicht leisten können oder nicht leisten wollen, fehlt es dann meist schon an den doch sehr strengen formalen Kriterien, die erfüllt sein müssen. Das heißt, natürlich steigen die Chancen exponentiell höher, wenn man einen entsprechenden Fachmann oder gerade eine Koryphäe wie Strate oder auch Regina Rick hier beauftragt. Also das ist sicherlich dann, ich sage jetzt mal, dieser prozentualen Erfolgsquote zuträglich. Aber summa summarum muss man sagen, sind die Chancen schwindend gering.
Ja, man kann festhalten, dass er zumindest den Strate schon mal auf der Habenseite verbuchen kann, genau. Das Büro. Und der muss jetzt mit seinem Team irgendwie versuchen, neue Details zu finden, die das Urteil des Bielefelder Landgerichts ins Wanken bringen können. Gerhard Strate selbst beschreibt das so, die Arbeit an Wiederaufnahmeverfahren ist immer ein Puzzlespiel. Und so gehen die Anwälte das 70 Seiten umfassende Urteil durch und stoßen dabei ziemlich schnell auf zwei aus ihrer Sicht wesentliche Punkte. Zum einen sind es die am Tatort gefundenen Patronenhülsen, die dem Anwalt wenig schlüssig erscheinen, wie er später beschreibt. Das war schon merkwürdig. Jemand, der eine solche Mordtat plant, weiß, dass er mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen muss. Deshalb wird immer sein Bestreben sein, keine Spuren zu hinterlassen, die auf ihn hindeuten. Als erfahrener Jäger habe Georgios Spirou wissen müssen, dass bei einer Schrotflinte die Patronenhülsen ausgeworfen werden, wenn man sie nicht manuell entfernt. Warum also hätte er die Hülsen am Tatort liegen lassen sollen? Die vielen Spuren am Tatort, die für Georgios Spirou als Täter sprechen, scheinen dem erfahrenen Anwalt Strate als zu perfekt, um wahr zu sein. Vor allem, so Strate, wenn man, wie das Gericht, davon ausgeht, dass sich Spirou durch den Mord an seiner Noch-Ehefrau das alleinige Sorgerecht für seine beiden Söhne sichern wollte. Denn das wird ja logischerweise nur funktionieren, wenn er nicht überführt wird. Und so schreibt Gerhard Strate in seinem Wiederaufnahmegesuch vom 24. November 2020, die Tat musste, wenn dieses Motiv weiterhin tragend war, so ausgeführt werden, dass möglichst keine Spuren auf den Täter schließen. Was denkst du über diese Argumentation?
Ich habe ja in Vorbereitung auf diesen Podcast mit Gerhard Strate auch telefoniert und er hat genau diese Sicht auch nochmal bekräftigt. Ich muss auch sagen, also da muss man schon extrem, bitte verzeih mir diese Wortwahl, dämlich sein, wenn man eine Tat so ausführt. Und da sprechen natürlich schon auch viele Argumente, wie Strate es ja auch hier ausführt, dafür, dass hier möglicherweise Georgios falsch belastet werden soll und ihm hier regelrecht eine Tat in die Schuhe geschoben werden soll. Auf der anderen Seite muss man aber auch, ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli, zu bedenken geben, dass gerade emotionsgeladene Taten oft aus einer Spontanität heraus begangen werden, wo man nicht weiter drüber nachdenkt. Also man denke nur daran, wenn man Rachegefühle in sich vereint, Hassgefühle, dass man dann oftmals nicht logisch nachdenkt und sich zu Dingen verleiten lässt, die man später bereut und nicht durchdacht hat. Also das alleine ist natürlich jetzt noch kein Wiederaufnahmegrund zu sagen, naja, so dämlich ist doch keiner, eine Tat so zu begehen. Aber Gerhard Strate hat ja durchaus noch ein paar andere Punkte.
Genau, also in dem fast 100 Seiten umfassenden Antrag geht Gerhard Strate minutiös wirklich auf jedes Beweisstück ein. Besonders die am Tatort gefundenen Patronenhülsen und die bei der Obduktion von Tanja gefundenen Projektile werfen für ihn Fragen auf. Die sichergestellten Hülsen gehören zu Patronen mit einem Durchmesser von 8,6 mm, während im Obduktionsbericht die im Körper von Tanja gefundenen Metallkugeln mit einer Größe von knapp einem Zentimeter beschrieben werden. Bei diesem Größenunterschied von wenigen Millimetern will der Anwalt ansetzen. Als er jedoch nach den Beweisstücken fragt, antwortet ihm die Staatsanwaltschaft Bielefeld, dass das Patronenmaterial vernichtet wurde. Also beauftragt Strate einen Waffensachverständigen, der die bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung von Tanja gefundenen Kugeln mit den Hülsen vom Tatort vergleichen soll, mit Hilfe von Fotos. Der schreibt schließlich in seinem Gutachten, es kann, Zitat, ausgeschlossen werden, dass die sichergestellten Patronenhülsen bei der Tatausübung verfeuert wurden. Die sichergestellten Hülsen und Projektile stimmen nicht überein. Wie kommen die Patronenhülsen mit den DNA-Spuren von Georgios Spyrou also an den Tatort, wenn sie nicht aus der Tatwaffe stammen? Für Gerd Strate ist die Antwort auf diese Frage klar. Die Schlussfolgerung dazu ist, dass diese Patronenhülsen nichts mit der Tat zu tun hatten und vom wahren Mörder platziert worden sind, um Spyrou zu belasten. Dazu passt für den Verteidiger auch die Tatsache, dass die gefundenen Hülsen bereits angerostet sind. Das wurde schon im ersten Prozess festgestellt. Hat also vielleicht ein unbekannter Täter alte Patronenhülsen benutzt, die Georgios Spyrou mal bei der Jagd verwendet hat, um ihm den Mord an Tanja in die Schuhe zu schieben? Ja, das mit den Patronen ist jetzt dann doch nochmal eine andere Nummer, dieses Detail, oder?
Also zuerst einmal muss ich wieder wirklich mit dem Kopf schütteln, wie es eigentlich sein kann, dass Asservate so alsbald vernichtet werden von der Staatsanwaltschaft. Du erinnerst dich, als du in unserem Podcast warst zum Oktoberfestattentat, hatten wir genau dasselbe Problem.
Stimmt.
Dass plötzlich Asservate fehlen bei solch schwerwiegenden Taten. Zumal diese kleinen Kügelchen jetzt auch nicht wirklich Platz einnehmen in der Asservatenkammer. Ich verstehe das einfach nicht.
Und beim Oktoberfestattentat muss man sagen, da, als es darum ging, lag, glaube ich, die eigentliche Tat schon 30 oder 40 Jahre zurück. Und da haben sie jetzt nach nicht mal einem Jahr die Sachen schon weggetan.
Genau, wenngleich man auch beim Oktoberfestattentat sagen muss, dass die auch schon viel früher vernichtet worden waren und man sich deshalb ja auch die Frage gestellt hat, warum denn schon zu diesem damaligen Zeitpunkt. Aber hier, wie du richtig sagst, nach einem Jahr. Und der nächste Punkt, jetzt wird es der Verteidigung natürlich immens schwer gemacht, Ergebnisse von Sachverständigen nachzuvollziehen und zu rekonstruieren. Denn auch Sachverständige können sich mal irren. Und ich habe das schon sehr häufig erlebt. Das ist im Übrigen auch ein psychologisch bekanntes Phänomen, dass du getreu dem Motto, wer zahlt, schafft an, natürlich dich eher in dem Lager befindest, bei deinem Auftraggeber, als jetzt bei dem Gegner deines Auftraggebers. Also um es jetzt mal wirklich beim Namen zu nennen, ich habe oftmals das Gefühl, dass der von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht beauftragte Sachverständige nicht unbedingt 100% neutral ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man als Strafverteidiger Gutachten hinterfragt. Und jetzt hat man offenbar festgestellt, dass diese Kügelchen, diese Schrotkugeln, die sich in der Patrone befunden haben, eine andere Größe gehabt haben müssen als die aufgefundenen Hülsen. Das heißt, das wäre tatsächlich mal ein originärer Wiederaufnahmegrund, denn das ist etwas, das das Gericht ja seinerzeit eben nicht bzw. falsch festgestellt hat. Jetzt gibt's aber einen entscheidenden Haken, denn es wurden ja ganz offensichtlich drei Schüsse abgefeuert. Wir erinnern uns, einer ging quasi als Art Warnschuss in die Luft und dann gab es ja noch zwei weitere Schüsse auf das Opfer selbst. Es wurden aber nur zwei Patronenhülsen gefunden. Und das ist natürlich das gefundene Einfallstor für das Wiederaufnahmegericht. Und da sieht man dann auch gleich, wie rabulistisch die Juristen sind, die dann sagen, naja, diese Kügelchen mit einer anderen Größe könnten ja theoretisch auch aus der dritten Hülse stammen. Und damit geht ja eigentlich dieser Wiederaufnahmegrund sofort wieder flöten.
Ja. Ja, da sieht man mal, auf was für Details das dann manchmal ankommt. Aber klar, auf den ersten Blick ist es natürlich erstmal ja Hoffnung für den Verurteilten. Ende November 2020 geht der Antrag zur Wiederaufnahme des Verfahrens beim Landgericht Bielefeld ein und für Georgios Spyrou damals ein entscheidender Schritt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, die Hoffnungen sind nicht groß. Natürlich sind die Hoffnungen groß, sagt er selbst dazu. Aber nicht nur Dr. Strate, sondern auch viele Kollegen und Freunde von Georgios glauben an seine Unschuld und unterstützen den Verteidiger bei seiner Arbeit. Im Frühjahr 2021 fällt dann die erste Entscheidung. Am 22. April 2021 lehnt das Gericht den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ab. Ja, du hast gerade schon angedeutet, warum, ne? Dann findet man halt die eine Patronenhülse, die man nicht gefunden hat. Aber vielleicht mal auf der emotionalen Seite, wie ist das, wenn man so viel Arbeit in so einen Antrag steckt und dann wird der abgeschmettert? Wahrscheinlich für euch als Verteidiger ist es Teil des Berufs, aber das dann auch dem Mandanten klarzumachen, stelle ich mir sehr schwierig vor.
Du, das ist für uns genauso frustrierend. Vielleicht sogar noch eine Ecke frustrierender als für den Mandanten. Klar stirbt die Hoffnung zuletzt, aber die Mandanten sind oftmals ganz gut im Bilde, schon aufgrund des Austauschs mit anderen Mithäftlingen, wie groß die Chancen gerade in solchen Wiederaufnahmeverfahren sind. Aber wenn man vor allem so viel, nicht nur Fleiß, sondern auch Herzblut in einen solchen Antrag legt, und der ist ja nicht irgendwie auf 2 Tage dahingeschrieben, sondern ja, dem gehen ja wirklich langwierige, oftmals sogar langjährige Ermittlungen voraus, eigene Ermittlungen, die Beauftragung von Sachverständigen, und hier auch eigentlich ein wirklich gutes Beispiel, dass man sagt, naja, da stimmt doch irgendetwas nicht. Die ja, Leiche weist in der Schussverletzung einfach andere Charakteristika auf, als sie zu erwarten wären bei diesen Schrotkügelchen. Ja, also sprich ein Größenunterschied, sodass man den Rückschluss durchaus ziehen kann, dass hier mit anderem Schrot geschossen worden sein muss. Und nichtsdestotrotz wird das so einfach, ich sage es mal, lapidar vom Tisch gewischt, mit einer dann doch sehr einfachen Begründung, ohne dem vielleicht dann auch nochmal weiter nachzugehen. Denn ich meine, umgekehrt stellt sich natürlich die Frage, klar kann es auch so gewesen sein, dass ausgerechnet die dritte Schrotladung eine andere war. Also die ja, Hülse, die dann vielleicht auch nicht gefunden wurde. Denn man geht ja davon aus, dass hier mit einem Repetiergewehr, also einer Pumpgun, geschossen wurde, wo immer wieder nach jedem Repetieren die Hülse ausgeworfen wird. Nur beim letzten Schuss brauchst du es dann nicht.
Bleibt sie drin, ne?
Genau, dann bleibt ja, sie drin, wenn du sie nicht rausrepetierst. Aber das Pferd mal von vorne aufzuzäumen und zu sagen, ja Moment mal, wenn schon die ersten 2 Schrotkugeln aus einer gewissen Charge stammen, ja, mit anderer Größe, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch, dass auch die dritte aus dieser ja, Charge hätte stammen müssen. Dieser Schluss wird dann nicht gezogen, weil er nicht gezogen werden muss in der Wiederaufnahme, weil man hier keine Beweiswürdigung vollzieht, und damit lässt sich möglicherweise dann auch ein Unschuldiger weiterhin verurteilt lassen und dem Gedanken, dass sich Strafgerichte nicht irren, ist wie mal wieder Rechnung getragen, um es jetzt mal ein bisschen plakativ und polemisch zu formulieren.
Aber wie du deinen Freund Dr. Strate kennst, der gibt natürlich trotzdem nicht auf. Im Juni 2021 reichte er einen weiteren Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ein. Dieses Mal beim Landgericht Münster, das bisher noch nicht mit dem Fall betraut war. Für den Antrag hat Strate einen weiteren Gutachter beauftragt, die Hülsen mit den sichergestellten Projektilen zu vergleichen. Auch dieser Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die Hülsen nicht von der Tatwaffe stammen. Aber du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass das ja leicht entkräftet werden kann mit der mysteriösen dritten Hülse, die man nicht gefunden hat. Als weiteres Argument bringt Strate einen neuen Zeugen ein, nachdem der Verteidiger lange gesucht hat. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Georgios Pirou hat ja immer bestritten, etwas mit dem Mord an seiner Noch-Ehefrau zu tun zu haben. Er will am Tattag morgens um 7:45 von seinem Apartment in Bad Oeynhausen losgefahren sein, um einen Kunden in Herford zu besuchen. Auch das habe ich ja eben schon erklärt. Kurz vor der Auffahrt auf die Autobahn 2 sei ihm aber aufgefallen, dass ihm ein Musterteil fehlt, das er dem Kunden zeigen will. Also dreht Spirou vor der Autobahn um und fährt zurück nach Bad Oeynhausen in seine Firma, um dieses Teil zu holen. Dort kommt er gegen 9 Uhr morgens an. Das ist eben auch belegt. Da Georgios Pirou aber während der Zeit, also während der Wegzeit, allein war, kann er seine Version des Morgens nicht beweisen. Bei seiner allerersten Vernehmung, kurz nach seiner Festnahme im September 2016, erklärt Spirou, dass er an diesem Morgen gegen 8.20 Uhr auf einer Bundesstraße in Bad Oeynhausen länger halten musste, weil vor ihm ein wendender LKW den Weg versperrt hat. Wenn Georgios Pirou wirklich um diese Zeit bereits in Bad Oeynhausen war, hätte er für die Strecke vom Tatort bis dorthin, also die 40 Kilometer etwa, im Berufsverkehr nur 20 Minuten gebraucht. Das ist mehr oder weniger unmöglich, zumal es an dem Tag auch noch einen Stau auf der Autobahn gab. Damit könnte Georgios Spirou nicht zur Tatzeit am Tatort gewesen sein. Aber ja, das muss man erstmal beweisen, weil er war ja allein im Auto. Hättest du eine Idee, wie man das machen könnte?
Naja, du kannst natürlich überlegen, gab es Verkehrsüberwachung, ist jemand geblitzt worden, ist natürlich auch je mehr Zeit ins Land verstreicht, immer schwieriger. Klar, vielleicht können sich irgendwelche Zeugen erinnern, Zeugenaufruf, aber es ist schwierig.
Ja, es ist, wie er selber sagt, also wie Strate selber sagt, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, und er holt sich dabei Hilfe von der damaligen oder ehemaligen Sekretärin von Georgios Spyrou, und die schreiben alle in Frage kommenden Firmen an, um diesen LKW-Fahrer zu finden, ne, weil Spyrou hat ja geschildert, ich konnte da nicht weiterfahren, da hat einer gewendet, das war ein LKW mit irgendeiner Aufschrift, ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern, und jetzt telefonieren die da alle Firmen ab, die sozusagen in Frage kommen, um den zu finden, der am Tattag genau an dieser Stelle um genau diese Uhrzeit gewendet hat. Und da ist ja etwas, was, also jede Wahrscheinlichkeit spricht eigentlich dagegen, dass das gelingt, aber sie schaffen es, sie finden den Fahrer, und der bestätigt die Aussage von Georgios Spyrou. Der sagt, genau an der Stelle, an genau dem Morgen habe ich da gewendet. Auch diese Aussage findet sich in dem neuen Antrag auf Wiederaufnahme von Juni 2021. Doch nur 4 Monate später wird auch dieser Antrag abgelehnt. Auch dieses Mal sieht das Gericht die vorgebrachten neuen Beweise nicht als eindeutig genug, um das Verfahren wieder aufzunehmen. Und damit bleibt Gerhard Strate nur noch eine Möglichkeit. Am 8. August 2022 legt er beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde ein, wegen Verstoßes gegen das Willkürverbot und wegen der Verletzung des Grundrechts auf effektiven Rechtsschutz. Kannst du vielleicht, ich weiß wieder das gemeine Wort, kurz erklären, was das bedeutet?
Ja, das Gericht muss ja auch kursorisch prüfen, wie erfolgreich eine Wiederaufnahme wäre, wenn es denn dem Wiederaufnahmeantrag stattgeben möchte. Und da siehst du wieder diese Doppelzüngigkeit der deutschen Strafgerichte, dass ja von Zeugen gemeinhin wenig zu halten sei. Ne? Also wir alle... Wir alle wissen doch, ja, das Gehirn schreibt die Story, man kann sich oftmals an Dinge nicht richtig erinnern oder falsch erinnern, gerade wenn es auch um den zeitlichen Bezug geht. Das stimmt ja alles auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden fast 70% aller Strafurteile nur aufgrund von Zeugenaussagen erlassen. Ja, also das heißt, dann wertet man den Zeugen dann doch wieder ziemlich auf. Ja, aus ganz neutraler und objektiver Sicht gesprochen, klar schwierig. Denn dieser Zeuge müsste sich ja absolut sicher sein, zu einer gewissen Zeit, vor einer Ewigkeit, auch noch genau an dieser Stelle gewendet zu haben. Dass man das möglicherweise kritisch hinterfragen kann. Ja, du merkst schon, ich versuche da jetzt konziliant zu sein, auch meinem Freund Gerhard Strate gegenüber, ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, immer dann, wenn es um das höchste Gut, das es im Leben eines Menschen gibt, geht, nämlich die Freiheit, dann müsste doch jedes Mittel recht sein, da zumindest weiter aufzuklären und einem Menschen die Chance zumindest einzuräumen, sich zu exkulpieren, also sprich seine Unschuld zu beweisen, weil letzten Endes ist es ja nichts anderes als das, dass man hier im Wiederaufnahmeverfahren seine eigene Unschuld beweisen muss, was eigentlich dem Rechtsgedanken der Unschuldsvermutung völlig widerspricht.
Vielleicht auch nochmal ganz kurz zu dieser Zeugenaussage. Der LKW-Fahrer hat ja eben nicht ausgesagt, dass er Georgios Spyrou gesehen hat. Er hat nur ausgesagt, dass er an der Stelle an dem Morgen da gewendet hat, was ich auch nach so langer Zeit ein bisschen schwierig finde. Und das hätte Spyrou ja theoretisch auch über irgendjemand anderen wissen können.
Ganz richtig.
Ne? Ja. Kann ja sein, dass seine Sekretärin ihn noch morgens kurz vor seiner Festnahme angerufen hat, gesagt, boah, was für eine Scheiße, ich musste da lange stehen, weil da hat so ein blöder LKW gewendet. Und er hat sich im Nachhinein gedacht, oh ja, das ist jetzt mein perfektes Alibi. Also das beweist ja noch nicht, dass er nicht am Tatort gewesen sein kann. Soweit ich weiß, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts gibt es zu dieser Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht noch keine neuen Entwicklungen. Da du ja aber, Dr. Strate, hast sprechen können dazu, weißt du, was da der aktuelle Stand ist?
Genau, Gerhard Strate meinte, dass er noch keine Rückmeldung hat. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts steht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch aus. Aber leider muss man an der Stelle auch eins sagen, auch die Verfassungsbeschwerden sind, was die Erfolgsquoten angehen, doch eher im einstelligen Bereich. Nicht ausgeschlossen, aber das ist wirklich jetzt auch die, wenn man so will, allerletzte Chance, zumindest hier vor den nationalen Gerichten. Das Letzte, was man nur noch machen kann, ist dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Aber auch da ist einfach die Chance schwindend gering. Also das heißt, ich drücke Gerhard Strate hier wirklich die Daumen. Ich halte übrigens den Wiederaufnahmegrund mit den Schrotkügelchen für den erfolgreicheren der beiden.
Aber ich meine, nachvollziehbar, wenn der eine so weggeschoben wird, dass man noch versucht, einen anderen nachzureichen, oder?
Absolut.
Aus deren Sicht zumindest.
Klar.
Man muss festhalten an der Stelle, dass natürlich die Hoffnung für Georgios Spyrou mit jedem Jahr in Haft etwas mehr schwindet. In der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede ist der heute 61-Jährige als Hausarbeiter in der Wäscherei beschäftigt. Sein Unternehmen gibt es noch immer, aber er ist natürlich nicht mehr Geschäftsführer in der Firma, die er selbst gegründet hat. Spyrou hält weiter an seiner Unschuld fest. In einem Interview vor einigen Jahren hat er über seine Haft gesagt: Ich werde hier erhobenen Hauptes rausgehen.
Ja, und das wird ja auch in Bälde der Fall sein, denn ja, er hat ja nur in Anführungszeichen lebenslänglich bekommen, ohne die besondere Schwere der Schuld. Heißt, wir hatten ja eingangs drüber gesprochen, nach 15 Jahren kommt man in der Regel auf Bewährung raus. Und weil man ja die Menschen, die sich in Haft befinden, so langsam an ein Leben in Freiheit gewöhnen will, fangen auch bereits nach 10 Jahren die ersten Vollzugslockerungen in der Regel an.
Also ich will dich natürlich auch nach deinen Gedanken und deiner Meinung zu diesem Fall fragen, aber vielleicht ist es einfacher, wenn ich erstmal meine formuliere. Ja, ich finde es sehr spannend, die Argumentation, die dein Kollege Dr. Strate da gewählt hat. Ich finde sie sehr nachvollziehbar. Und der Gedanke, dass jemand dort Spuren am Tatort platziert hat, ich gebe zu, der ist mir auch gekommen, ganz am Anfang, weil es eben so perfekt in Anführungsstrichen war aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Also sofort Spuren gefunden, nicht nur die Patronenhülsen, sondern auch noch das Futteral und auch noch die Skimaske. Also alles ein bisschen, fast schon zu viel an Spuren. Aber dann ist da doch dieses aus meiner Sicht sehr, sehr starke Motiv von Georgios Spyrou und die Frage, wenn er es nicht war, wer soll es denn sonst gemacht haben und wer sollte das tun, um ihm etwas in die Schuhe zu schieben, weil in den ganzen Ermittlungen war nie die Rede von einem anderen Verdächtigen. Deswegen tendiere ich dazu, hier nicht unbedingt von einem Fehlurteil auszugehen.
Dem könnte man natürlich entgegenhalten, ein Motiv macht noch keinen Täter, aber ich gebe dir natürlich recht. Die Ausgangslage ist doch eher ernüchternd, auch aus Sicht eines Strafverteidigers. Gleichwohl muss man an der Stelle nochmal sagen, die Geschichte mit den zu kleinen bzw. zu großen Schrotkügelchen, ja, ist dann doch etwas, was einen nachdenken lässt.
Total, das hat mich auch ein bisschen ins Wanken gebracht in meiner Ansicht, aber dann habe ich wieder gedacht, okay, wie verlässlich kann ein Gutachten sein, das nur aufgrund von Fotos erstellt wurde? Das ist ja auch noch ein bisschen die Schwierigkeit in dem Fall, ne? Wenn man jetzt wirklich noch die Asservate hätte, dann könnte man das, glaube ich, viel besser feststellen als bei irgendwelchen Fotos von der Obduktion zum Beispiel, die ja meistens auch nicht so in Super-Ultra-HD sind.
Absolut, aber da bin ich der Meinung, dass solche Zweifel dann zulasten des Staates gehen müssen. In Amerika wäre es so, wenn der Staat nicht in der Lage ist, den Beweis weiterzuführen, beziehungsweise aus Nachlässigkeit oder warum auch immer Beweise in Anführungszeichen verschwinden lässt, dann kann es doch nicht dem Angeklagten bzw. hier dem Verurteilten zum Nachteil gereichen, dass man jetzt das nicht mehr mit, ich sage jetzt mal, letzter Sicherheit feststellen kann.
Ich weiß nicht, von wem der Satz oder der Gedanke stammt, dass es besser ist, wenn ein Schuldiger freikommt, als wenn ein Unschuldiger in Haft sitzt. Und
Katharina die Große war das.
Guck mal, das war doch klar, dass du das direkt, dieses Zitat wie aus der Pistole geschossen. Ja, aber es ist doch eigentlich, gilt das doch heute noch, oder?
Es gilt in der Theorie, es gilt in der Rechtsphilosophie, aber leider in der Praxis nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Und ich muss dann doch immer wieder schmunzeln, wenn vor allem die Europäer, aber allen voran die Deutschen, das angloamerikanische Rechtssystem belächeln. Die sagen, na ja, das sind ja Laien, die da entscheiden und die kann man beeinflussen durch Rhetorik und Gewieftheit. Mag ja alles richtig sein. Mhm. Aber bei uns gilt rein die richterliche Überzeugungsbildung und faktisch wird die auf eine einzige Person reduziert, denn das ist der Vorsitzende Richter, der, wenn du so willst, in der Praxis die alleinige Entscheidungsmacht hat, auch wenn da mehrere Richter, auch Laienrichter sitzen. Den Ton gibt der Vorsitzende Richter an und dann liegt dein weiteres Leben wirklich in der Hand eines Einzelnen. Und je nachdem, was dem sein Bauchgefühl sagt, und nicht selten hört man immer wieder den Satz, dass es sogenannte revisionssichere Urteile gibt. Man muss sie nur schreiben können. Und das kann ich auch so bestätigen. Du kannst eigentlich in jede Richtung als Richter argumentieren. Und das macht mir dann doch wirklich Angst. Und ich finde, gerade dieser Fall zeigt auch wieder, wie einfach es doch wäre, der Gerechtigkeit Genüge zu tun, indem man Menschen zumindest die Chance gibt, nochmal ein Verfahren zu bekommen. Gerade dann, wenn es doch nicht völlig von der Hand zu wischende neue Fakten gibt. Und dass man das einfach so, weißt du, so mir nichts, dir nichts ablehnt, das ist nicht nur traurig, sondern frustrierend.
Das verstehe ich. Und dann könnte man ja in dem Verfahren immer noch gucken, wie es ausgeht, aber er hätte dann zumindest die Chance, nochmal damit vor einem Richter oder vor ein Gericht zu treten. Den Ansatz verstehe ich natürlich auch. Also würdest du sagen, dass du dir Jury-Urteile wünschst, auch wie es die in den USA gibt? Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden und ich hätte noch vor, ich sage jetzt mal 15 Jahren, nicht geglaubt, dass ein solcher Satz mir jemals über die Lippen kommen würde. Mhm. Denn wenn man Jura studiert, hält man dieses System für sehr gerecht. Und es ist auch von den Vätern des Grundgesetzes und des Strafgesetzes sicherlich so intendiert gewesen. Aber was die Praxis daraus gemacht hat, das ist wirklich erschreckend.
Spannend. Weißt du, in jeder Folge, wo ich dich als Gast habe, lerne ich immer wieder was Neues und das mag ich so sehr daran, dich einzuladen. Auch heute wieder. Einiges mitgenommen. Danke, Alex.
Das freut mich wirklich sehr und ich hoffe sehr, dass du dann der baldigen Gegeneinladung wieder folgen wirst.
Sehr gerne bin ich auch wieder bei dir und Jackie im Podcast zu Gast und ich hoffe, du kommst jetzt noch raus aus diesem ominösen Parkhaus in Wien.
Es ist eine Sauna geworden.
Das kann ich mir vorstellen. Danke, dass du dir trotzdem Zeit dafür genommen hast für diese Folge. Und ja, wir hören uns dann, denke ich mal, ganz bald in eurem Podcast wieder. Spätestens.
Sehr gerne und an der Stelle nochmal liebe Grüße an Dr. Gerd Strate.
Tschüss Alex, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao, ciao.
Und wir, also ihr und ich, wir hören uns in spätestens 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge Verbrechen von nebenan. Und falls ihr es in der Zwischenzeit gar nicht abwarten könnt, dann wisst ihr bestimmt, ich habe noch einen zweiten Podcast, der heißt Dieser eine Moment, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und da spreche ich mit, ja, ganz spannenden Menschen über ihr Leben und über diesen einen Moment, der ihr Leben komplett verändert hat. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, sehr zu empfehlen ist zum Beispiel die Folge mit Jihan Alomar. Sie ist 19 Jahre alt, eine sehr starke junge Frau, die ursprünglich aus dem Nordirak kommt und dort im Alter von 10 Jahren vom IS gefangen genommen wurde und ja 10 Monate lang in der Gefangenschaft des sogenannten Islamischen Staats war. Die Folge ist wirklich sehr emotional und sehr spannend. Kann ich euch nur ans Herz legen und ansonsten hören wir uns natürlich gerne wieder bei Verbrechen von nebenan. Tschüss!
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.